Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Calcius Jamo Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
Buona sera, liebe Tifosi, hier ist wieder Calcius Jamo Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Barin und ich freue mich heute sehr, die lebende Moderatorenlegende Carsten Fuß bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Carsten. Oh,
jetzt übertreibst du aber. Jetzt übertreibst
Nein,
du
mein Post.
Was ist da los? Ja, hier milde.
Hallo Carsten, schön, dass du dabei bist und Zeit Hallo, für uns gefunden hast. Wir hatten schon im Vorgespräch, habe ich mich bei ihm als Fanboy geoutet. Und ich glaube halt, dass dir dein Stellenwert in der Szene vielleicht gar nicht so bewusst ist. Die Resonanz unserer Patreons war höher als bei dem einen oder anderen Fußballprofi, den wir schon im Podcast hatten. Deswegen meine erste Frage direkt an dich. Ist dir dein Stellenwert unter den Tifosi, auch wenn du dich so, wenn du hier deine Demo zeigst, was äußerst sympathisch ist, aber ist dir dieser Stellenwert unter den Tifosi bewusst oder kannst du als Moderatorenlegende auch in Ruhe noch mit deiner Familie essen gehen, ohne dass dann Fanboys wie ich auftauchen und dich dann nach einem Foto oder Autogramm fragen?
Mein, ehrlich gesagt, ich bin begeistert, dass du mir dies nahe bringst, ja, dass ich diese Stellung habe. Mhm. Es freut mich ungemein, denn ich meine, das ist ja auch ein Resultat dessen, was ich seit Jahrzehnten praktisch auch tue, nämlich kommentieren und moderieren. Mhm. Und wenn das gut ankommt, also speziell wenn die Zuschauer, Zuhörer das positiv aufnehmen, dann ist das natürlich eine Bestätigung der Arbeit, die man nur gutheißen kann und die wunderbar ist. Mhm. Was das Essen gehen anbetrifft, ja, ich kann noch ungestört essen gehen. Es gibt natürlich Situationen, wo ich logischerweise dann auch da angesprochen werde und dann geht es natürlich um Fußball. Ja, also weniger um mich, sondern um das Thema Fußball. Und da muss ich sagen, das ist mir ja auch nur lieb. Ja, ich spreche gerne darüber und wenn jemand darüber etwas wissen will oder mit sich austauschen will mit mir, dann mache ich das auch. Und zwar gerne, denn das ist ja ein Thema, was ich Tag und Nacht bearbeite und was mein Leben ausmacht. Also insofern immer her damit.
Ich glaube, genau das ist es eben nicht. Der Zuschauer spürt einfach bei dir, das ist nicht nur ein Job für dich, ja, sondern man merkt einfach, es ist deine große Leidenschaft. Also wenn ich mich da an die Spieltage erinnere, als du mit Vincenzo De Orta moderiert hast, das war purer Calcio, ja, also wirklich back to the roots, das war richtig, richtig ergreifend, mitfühlend und deswegen wären wir auch schon bei einer anderen Frage, weil das auch schon Patreon gefragt hat, was ist eigentlich aus Vincenzo De Orta geworden, weil ihr wart wirklich ein Dreamteam, ja, weil er noch diese, ich meine, du sprichst auch Italienisch und das ist ja auch schon wirklich geil, wenn du ein Spiel hörst und dann kommen so immer wieder mal italienische Sätze von dir, so dass du dieses Calcio-Flair noch mehr förderst damit und dann hast du noch Vincenzo bei dir gehabt und ich hatte das Gefühl auch, dass ihr befreundet seid miteinander, deswegen auch die Frage, ja, wo ist Vincenzo De Orta und seid ihr Freunde im privaten Leben oder was ja verbindet euch?
Ja, ja, wir sind Freunde, das kann ich, glaube ich, ganz, ganz klar beantworten.
Ja.
Wir haben uns hier in München, ich lebe ja in München, kennengelernt. Mhm. Und das war auf Anhieb auch ein Feeling, was man eben nur leben kann. Ja, es war sofort eine gute Grundlage da und tatsächlich war mir eben auch wichtig, man kann ja mal einfach die italienische Note auch durch einen italienischen Kommentator, Experten, Begleiter, wie immer man das nennen soll, nochmal mehr transportieren. Mhm. Jetzt ist Vincenzo ja kein, der hat ja auch noch einen anderen Job, also, und der ist auch sehr, anstrengend und nimmt Zeit weg. Mhm. Klar könnte man das ab und an auch nochmal machen, allerdings ist das dann eben nicht so auf einer Grundlage, die alle Sender akzeptieren. Also das muss man dann auch schon fairer halber sagen. Mhm. Es macht, und es hat, muss ja jetzt leider auch in der Vergangenheit leben, es hat Spaß gemacht. Es war immer eine besondere Note.
Ja.
Jetzt kann man sagen, ja, ist das Expertentum so definiert, ja oder nein? Mhm. Das kann jeder für sich selber entscheiden.
Richtig,
das mag jeder für sich selber dann auch beantworten können. Mhm. Ich fühle mich mit Christian Bernhard, mit dem ich ja jetzt viele Spiele auch zusammen kommentiere, auch sehr wohl. Mhm. Sehr wohl. Der bedient aber eben eine ganz andere Ebene, als das Vincenzo gemacht hat.
Richtig, richtig, ja. Das Christian ist auch super sympathisch und auch super kompetent, das merkst du auch. Ich will auch gar nicht den einen oder anderen abwerten damit, nur das mit Vincenzo war wirklich, das war nochmal eine ganz besondere Note, und ich finde, man sollte da vielleicht mal so das ganze Konzept hinterfragen, ob man wirklich immer nur richtig krasse Experten da sitzen haben muss oder vielleicht auch einfach mal pure Authentizität, sage ich mal, indem du noch so einen italienischen Co-Moderator da hast, der jetzt auch nicht wenig Ahnung von Fußball hatte. Also so hat es auf mich jedenfalls.
Nein, gar nicht. Ja? Nein, das ja. Will ich auch damit nicht sagen. Nein.
Genau. Gut. Dann lass uns mal zu dir kommen, weil was natürlich auch viele Tifosi interessiert, ja, er ist DAZN-Kommentator und ist jetzt nicht gerade ein alltäglicher Beruf, den du gewählt hast. Daher würden viele Tifosi und natürlich auch mich interessieren, wie sieht ein Arbeitstag im Leben von Carsten Fuß aus und wie bereitest du dich auf Spiele vor, die du kommentieren musst?
Das ist relativ schnell erzählt. Mhm. Ich bin, wenn denn die Kinder in der Schule sind, bin ich in der Gazzetta erst einmal unterwegs, Gazzetta dello Sport oder in anderen italienischen Sportzeitungen, nicht nur italienisch, auch Kicker und was eben zu meinem Kommentatorenfeld gehört, das lese ich dann. Also es ist täglich erst einmal das Lesen und Recherchieren von Themen, die gerade anstehen. Das ist zunächst mal am Morgen bzw. Vormittag mein Beginn der Arbeit. Mhm. Dann telefoniere ich gegebenenfalls auch noch mit Menschen, die zu Themen, die mich dann gerade besonders interessieren und wo ich denke, dass die mir noch weiterhelfen können in dieser Thematik. Mhm. Es ist also grob gesagt, der Vormittag geht damit vorbei, dass ich Recherchearbeit betreibe für das, was jetzt kommt. Mhm. Und eventuell auch nochmal mir ein Spiel oder Ausschnitte von dem anschaue, was ich gemacht habe. Also auch ein Blick in die Vergangenheit, um nochmal selber zu checken, was habe ich denn gemacht, wie habe ich es rübergebracht, hat das funktioniert oder nicht. Mhm. Also da kommt dann auch nochmal diese Komponente dazu, mich mit der eigenen, mit dem eigenen Output zu beschäftigen. Mhm.
Sehr gut. Und wie läuft das, wenn ihr dann für DAZN ein Spiel moderiert? Seid ihr immer im selben Raum oder seid ihr manchmal auch wirklich im Stadion vor Ort, wenn ein Topspiel ist? Weil hin und wieder mal sieht man ja auch Interviews, wo ihr dann plötzlich im Stadion seid. Also das war bei dem einen oder anderen Topspiel ja schon gewesen, ne? Dass ihr vor Ort wart.
Ja, das ist passiert schon, genau. Mhm. Bei einigen Top-Spielen ist das schon auch der Fall. Mhm. Logischerweise hätte ich es gerne mehr. Ich meine, ich mache das ja schon extrem lange und war viel unterwegs in vielen Stadien dieser Welt. Mhm. Das ist heutzutage fast nicht mehr möglich. Also die Reisetätigkeiten sind ja doch sehr reduziert worden in der ganzen Sportberichterstattung, muss
klar,
man ja sagen.
Klar, ja.
Und deshalb ist das tatsächlich die Ausnahme. Wir sind auch nicht immer in ein und demselben Raum. Mhm. Es gibt gerade. Das habe ich leider.
Kein Problem. Passiert. Ja, Leute, ich lasse euch hier drin. Hier wird nichts rausgeschnitten. Ihr seid live dabei, wie bei Carsten Fuß. Der Wecker, das Handy oder keine Ahnung, was klingelt.
So, bin wieder da.
Ja, hallo Carsten.
Hallo. Das Thema Studio. Wir haben eine Anzahl von Studios bzw. Kommentatorenboxen, muss man sagen, in der Nähe von München. Mhm. Und dort bekommen wir dann immer eine Box oder ein kleines Studio zugewiesen. Das wechselt aber. Ja, das, es gibt jetzt nicht die Carsten Fußbox oder die Italienbox, sondern ja. Das wird je nach Fall wird das eben unterschieden.
Ah, okay, sehr interessant. Und wie oft bist du dann in der Woche bei DAZN vor Ort für zu moderieren?
Wenn Champions League noch dazu kommt, dann kann es auch schon dreimal die Woche sein. Mhm. Also Dienstag, Mittwoch, dann Samstag oder Sonntag. Mhm. Dann bin ich schon mehr dort als hier.
Okay. Ja, das glaube ich dir. Wenn wir gerade darüber sprechen, dass du lieber vor Ort wärst, was waren für dich bisher die tollsten und einprägsamsten Momente, die du als Moderator begleiten bzw. kommentieren durftest?
Naja, ich hatte schon auch mal die Ehre, ein UEFA Cup Endspiel zu kommentieren zwischen Salzburg und Inter Mailand im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Mhm. Das war schon auch ein ganz großes Kino.
Ja.
Dann habe ich einige Champions League Spiele begleiten dürfen. Jetzt kein Finale, muss ich sagen, aber eben schon einige, die richtig großartig waren. Mhm. Und wenn wir jetzt speziell auf Italien schauen, Mailänder Derbys, einige.
Ja.
Habe ich das erste Derby, in dem Francesco Totti eingewechselt wurde. Das ist auch schon ganz lange her, aber ja. Ich war dabei.
Ja.
Da kam er als 17-Jähriger dann auf den Platz.
17 wow.
Oder 18-Jähriger. Und das war sein erster Einsatz im römischen Derby. Er hatte 2-3 Wochen zuvor einen kleinen Teileinsatz gehabt, auswärts, aber dann kam er eben da und betrat ja. Zum ersten Mal das Olympiastadion zu Rom als der kleine Junge, der noch keinen Führerschein hatte.
Wow. Hast du ihm direkt angesehen, dass der was Besonderes wird?
Das werde ich jetzt vermessen.
Ja.
Ich habe aber dadurch, dass er als 17-Jähriger dort schon auftreten durfte, natürlich eine Ahnung gehabt, was man sich von ihm erwarten konnte. Und die Bewegungen, die er drauf hatte, die ließen auch darauf schließen, wenn jetzt nicht viel verkehrt läuft, dann wird das mal einer.
Ja.
Aber es gibt ja viele Jugendliche bzw. Teenager, die in den Profifußball reingeschmissen werden, wo man auch denkt, ja, boah, der wird alles zerreißen.
Ja.
Und dann kommen aber oder passieren Dinge, die das Ganze dann zerstören. Und bei ihm ist es halt einfach eine Karriere gewesen, die unglaublich war. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch Spiele im San Paolo, also in Neapel begleiten dürfen, die auch toll waren. Mhm. Also generell, ich war bei Fußball-Weltmeisterschaften angefangen in Italien 1990, was die größte Weltmeisterschaft für mich nach wie vor war.
Ja.
Mit dem mit dem Gewinn der, der Weltmeisterschaft für Deutschland, wo ich halt alle Partien, also auch das Endspiel in Rom, aber dann sonst alle Partien in Neapel begleitet habe. Jetzt nicht als Kommentator, aber als kleiner Journalist. Mhm. Unter anderem eben auch das Halbfinale zwischen Italien und Argentinien. Also ja, als Diego Armando Maradona die Stadt Neapel mal kurz in den Wahnsinn getrieben hat.
Ja, glaube ich.
Das der Liebling der Stadt mit Argentinien, Italien dann mal kurz aus dem Endspiel geschubst hat.
Ja, ja, ja.
Die Stadt Neapel danach praktisch geschlossen war. Ja, also man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man Neapel kennt, da bekommst du auch morgens um 4 oder 5 Uhr noch einen Kaffee oder irgendwo, also da ist immer was los.
Ja.
Und nach diesem Spiel war eine Totenstille, Totentanz in Neapel. Also ich werde es niemals vergessen, wie diese Situation sich eingebrannt hat dann auch in,
wow,
in diese Stadt.
Ich habe das nur so nachverfolgen können, weil ich war zu der Zeit erst 8 Jahre alt. Ich habe das gar nicht so richtig bewusst mitbekommen. Klar habe ich es auch gesehen, aber mir war damals als kleiner Junge nicht bewusst, dass Maradona ja tatsächlich dafür gesorgt hat, dass selbst das neapolitanische Publikum, was im Stadion war, ja gespalten hat. Ne? Da waren ja trotzdem welche, die noch für ihren Diego waren, obwohl er für Argentinien gespielt hat. Also total strange Situation, auch im Stadion. Ne?
Ja, 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 das war ganz, man kann auch sagen, clever, denn Neapel ist ja immer auch mit vielen Minderwertigkeitskomplexen und vielen Benachteiligungen konfrontiert worden, schon in der Geschichte. Ja, der Süden Italiens war und ist nach wie vor eigentlich abgehängt. Mhm. Und damals war es halt so, dass er gesagt hat, schaut euch das doch mal an. Normalerweise seid ihr den Italienern nichts wert. Ihr seid der Abschaum dieses Landes. Ihr werdet nur verhöhnt und verarscht, um es mal auf gut Deutsch zu sagen.
Das darfst du gerne sagen, ja.
Im Finale geht dann nur die auf einmal eurer Unterstützung. Ja?
Ja, ja.
Und das ist irre. Also wirklich irre gewesen. Mhm. Da hat er schon auch einen Spaltpilz reinbringen können. Mhm. Und dadurch war die Situation schon aufgeheizt. Es war ein Fußballspiel, was eine unglaubliche Note hatte, eine sozialpolitische Note hatte, die Diego Armando Maradona gespielt hat. Diese Karte hat er gespielt.
Mamma mia. Also das kann ich mir, also wenn du das so erzählst, das fühle ich komplett mit. Carsten, dann passt eigentlich die nächste Frage, die mein Kommentatorenkollege, der René, dir gestellt hätte, die passt jetzt perfekt aufs Auge, weil wir eh gerade über Neapel reden. Du hast ja lange da gelebt. Und seine Frage wäre an dich gewesen, wie präsent ist der Calcio bei der neapolitanischen Bevölkerung? Also speziell auch der eigene Verein, der SSC Neapel. Wie hast du die Fans erlebt? Und wie hast du allgemein das Leben in Neapel empfunden?
Fußballaffin.
Das glaube ich schon so.
Das muss man ja, oder ich für mich habe es ja auch so reflektiert. Mhm. Als ich dort runterkam, ich sprach kein Italienisch. Ich konnte freihändig eine Pizza bestellen und Buongiorno und Buonasera und damit war es dann auch schon. Da habe ich dann schon meine ganze Geschichte erzählt. Das war für mich natürlich erstmal ein bisschen schwieriger, aber der Fußball war der Anknüpfungspunkt. Ja, weil ich habe Sport studiert, ich habe selber Fußball gespielt, ich war Fußball interessiert, wenn ich Fußball besessen.
Ja.
Und damit hast du natürlich ein Thema, speziell in Neapel, in Italien eigentlich generell, aber in Neapel nochmal um 50% getoppt, mit dem du bei jedem anknüpfen kannst.
Ja.
Es war ein Thema, mit dem ich, also sprachlich erst einmal sehr limitiert, aber das wurde dann ja mit der Zeit besser. Damit war ich sofort mittendrin in in dieser Gesellschaft, in dieser Stadt, weil ich mich damit auch auseinandergesetzt habe, weil es mich ja wahnsinnig interessiert hat. Ich hatte ja eine Dauerkarte für den SSC Neapel, weil Maradona dort gespielt hat, war es natürlich nochmal.
Oh, ich beneide
Ja.
dich im Nachhinein so sehr.
Ja.
Gerne hätte ich den
Ja.
auch mal gesehen. Cool, ja.
Ja. Ja, ich war auch mal war auch beim Training und meine Fernsehkarriere begann tatsächlich beim Lokalfernsehen in Neapel,
Wow.
bei Canale 21. Und das ist dann einfach ein solcher Türöffner gewesen für mich auch. Und aber auch diese Faszination, den besten Fußballer der Welt in dieser Stadt zu erleben und nicht nur eine Saison, sondern 4, 5 Jahre.
Aber
Das
hallo.
ist natürlich dann, das ist natürlich schon extrem prägend. Ja.
Glaube ich dir
Und
aufs Wort.
das, ich meine, da könnte ich jetzt mit Sicherheit noch 15 Minuten drüber reden, über dieses Fußball oder den Fußballmythos Maradona in Neapel, der alles überstrahlt hat damals
Ja.
und noch heute präsent ist. Und alleine die Feierlichkeiten zur Meisterschaft, also das ist ja, das kann man mit Worten ja kaum beschreiben, was da genau los war. Das war eine Situation, die jetzt wirklich nicht hätte nach hinten losgehen sollen. Also im letzten Spiel mussten sie ja unentschieden spielen, 87 war das, gegen Florenz. Und es ging dann auch 1-1 aus. Wenn es anders ausgegangen wäre, ich weiß nicht, was da passiert wäre.
Ja, das glaube ich.
So war dann alles, ja, so war dann
Ja.
alles gut. Und insofern gingen dann die Feierlichkeiten über den ganzen Sommer. Also das hörte ja gar nicht auf. Also irgendwo wurde immer weiter gefeiert. Ja.
Ist so diese Liebe der Fans, die du da erlebt hast zum SSC Neapel, ist sie auch auf dich übergesprungen? Also würdest du dich als Neapel-Fan bezeichnen oder zumindest Sympathisant?
Ich bin generell als Kommentator, versuche ich mich von Fan-Dasein zu lösen.
Distanzieren. Ja, okay.
Ja, distanzieren ist so ein bisschen, ich sage, ich bin Fußballkommentator und ich beurteile die Leistungen der Teams, die da spielen. Das ist mal Prio Nummer eins und das ist, glaube ich, auch mein Job, so wie er gemacht werden muss. Aber dass ich durch meine Geschichte, durch meine persönliche Geschichte in Neapel schon sage, ja, es geht mir nun wirklich nicht am Popo vorbei, wie die spielen und wo die ankommen. Das ist mal Fakt. Ja. Darf mich nicht selbst belügen. Das ist auch eine Priorität, die ich mir setze.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, dass es in der Beurteilung oder in der Kommentierung keinen Niederschlag findet.
Nee, das auf gar keinen Fall. Also ich habe mich oft gefragt, von welchem Verein du Fan bist, weil man eben bei dir nicht merkt, dass du parteiisch bist. Du bist bei jedem Tor bist du gleichermaßen leidenschaftlich, so ich mir immer denke, so, weil man versucht ja als Zuhörer oder als Zuschauer immer herauszufinden, so, ja, hat der vielleicht irgendwie ein Faible für die und die Mannschaft, aber das ist ja gerade bei dir, man merkt das nicht. Natürlich, man kann es sich irgendwo denken, dass wenn du in Neapel lange gelebt hast, dass du schon irgendwo Emotionen mit dem SSC Neapel verbindest, ja, und dass dich das auch nicht unberührt lässt, aber ich kann auch nicht behaupten, dass du in irgendeiner Art und Weise da parteiisch rüberkommst, also 0,0. Das hast du wirklich bisher sehr gut und professionell vor allem über die Bühne gebracht. Lieber Carsten,
Dankeschön.
gerne, gerne. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz in die Pause, ja, damit wir nicht
Ja.
von meinem Sportpodcast einen auf den Deckel bekommen. Und ja, liebe Tifosi, wir werden dann gleich für euch, nachdem wir eure Synapsen gelüftet haben, in Part 2 mit unserem Carsten Fuß reingehen. Und ja, wir haben natürlich noch viele tolle Fragen für euch von unseren Patreons. Und ja, dann bis gleich bei Calciosiamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
So, liebe Tifosi, da seid ihr bei Calciosiamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Heute mit Special Guest Carsten Fuß, der uns hier Rede und Antwort stellt. Und ja, Carsten, dann lass uns mal direkt zur nächsten Frage hüpfen, die unser Admin Paul gestellt hat. Welcher Fußballspieler, aktuelle und ehemalige, schaust du am liebsten zu? Ich denke mal, Maradona hat man dann schon mal rausfiltern können aus deiner Geschichte ja. Eben.
Wenn also, wir also Nummer 1 Maradona, 2 Maradona und 3 Diego Armando.
Jawohl, da bin ich auf jeden Fall bei dir. War auch mein großes Vorbild damals, weswegen ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Dann haben wir ehemalig ja schon mal den prägnantesten Namen herausgefiltert. Gibt es noch andere ehemalige oder aktuelle, wo du sagst, dem schaue ich richtig gerne zu?
Ehrlich gesagt gibt es noch vor allen Dingen auch von den ehemaligen, also wenn wir jetzt noch tiefer in den Archivkeller gehen, auch George Best hat mich fasziniert.
Ja.
Ganz großer Fußballer. Mhm. Günter Netzer auch. Also, um es ehrlich zu sagen, es waren oft auch so die etwas rebellischeren, die nicht in das Raster passten. Wir sind jetzt alle brav und machen ja. unseren Job, ja. sondern waren schon auch gerne Fußballer dabei, die auch andere Dinge gemacht haben. Und man hört natürlich, ja, ich bin eher aus der Abteilung Offensive oder Defensive. Natürlich gab es auch großartige Kicker, die eher eine andere Arbeit verrichtet haben, wie Franz Beckenbauer. Wobei eben bei den Deutschen schon auch der leider kürzlich verstorbene Gerd Müller eine Rolle spielt, die mir immer zu kurz kam. Denn wenn wir einfach die Zahlen mal sprechen lassen von Gerd Müller, dann bist du, wenn du mit ihm in einer Mannschaft warst, praktisch mit 1-0 auf den Platz gegangen.
Ja, das stimmt. Der war schon wirklich ja. sehr, sehr eiskalt.
Also egal, was passiert ist, sobald du den Platz betreten hast, statistisch gesehen war es schon 1-0 für dich. Du musstest also jetzt nur noch keins kassieren, dann hast du schon gewonnen. Und ich hab ihn halt auch persönlich recht intensiv kennenlernen dürfen. Ein wunderbarer Mensch. Ein so wunderbar bescheidener, toller Mensch.
Wow, ja. ja.
Also das, da muss man schon auch sagen, ja, es gibt auch Menschen, die bleiben da, wo sie hergekommen sind. Also gehen nicht irgendwie mit ihren Ambitionen Gassi, sondern sind da vollkommen bei sich. Und das war beeindruckend. Ansonsten aktuelle, man muss ja sagen, der Fußball hat sich ja komplett rasant entwickelt. Und wenn ich heute eben die Spiele der Bayern mir anschaue, dann ist das schon eine ganz andere Abteilung als noch vor 25 Jahren. Das ist ja schon von der Qualität unglaubliche Steigerung, hat das eine unglaubliche Steigerung erfahren. Da kann eben auch der Einzelne kaum noch abfallen. Also, oder sagen wir mal so, wenn Einzelne abfallen, dann hat es schon einen wesentlichen Bruch im Spiel. Also die Anforderungen sind schon erheblich größer geworden als noch vor einigen Jahren. Und zwar auf jeder Position.
Was ist dir sympathischer? Dieses alte Spiel, wo ich auch schon in der letzten Podcast-Folge bei uns gesagt habe, dass das für mich einfach romantischer war, so der Individualist. Konnte sich dann auch wirklich so richtig kreativ ausleben. Ich habe mittlerweile das Gefühl, es ist immer mehr geprägt davon, dass man taktisch im Kollektiv zum Erfolg kommt und der einzelne Individualist es schwer hat, da noch wirklich frei und kreativ aufzuspielen. Und deswegen muss ich dir ganz ehrlich sagen, vermisse ich diese alten Zeiten, auch wenn sie taktisch vielleicht nicht ganz so anspruchsvoll waren wie heute. Aber so als Zuschauer hat es einfach mehr Spaß gemacht, so in den 90ern und vorher. Und jetzt finde ich es halt teilweise, ja, ist auch schön anzuschauen, aber so diese großen Individualisten, die fehlen mir irgendwie. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, wobei, wenn du jetzt Messi nimmst, Ronaldo, du hast ja noch 2, 3 eventuell, die aus dieser Abteilung noch stammen. Ja, das ist ja schon noch großer individualistischer eine individualistische Leistung, die diese beiden da schaffen. Ja, ich bin bei dir. Ich meine, ich bin logischerweise auch Romantiker. Das Thema Maradona haben wir ja ausführlich gestreift. Dennoch sage ich, die technische Qualität derjenigen, die im Moment den Weltfußball prägen, ist enorm hoch. Dass dadurch Individualisten zurückgestellt werden, ja, das glaube ich auch. Am ehesten finden wir sie heute auf der Mittelstürmerposition. Ja? Siehe Haaland, siehe Lewandowski, der sich auch jetzt schon ein bisschen mehr auch ins Kollektiv eingefügt hat in den letzten Jahren, aber nicht mehr auf der Zehnerposition, sondern ganz vorne. Ja? Mhm. Das hat sich gewandelt im Weltfußball. Und was du auch hast, auf den Außenpositionen. Ja? Diese Dribbelkünstler, die 1:1 Situationen auflösen sollen, brauchen in erster Linie Speed. Und dann brauchen sie nochmal Speed, aber irgendwann müssen sie auch dribbeln können.
Ja.
Und insofern ist da schon auch noch ein Hauch von Individualismus für mich zu sehen und auch zu bewundern. Aber, und da bin ich dann eben wieder bei deiner Äußerung, ja, die Fußballstrategen von vor 20, 25 Jahren, die hast du in dem Sinne nicht mehr.
Den Ansatz, den du hast, den verstehe ich auch und da hast du schon recht, ja, so die Außenstürmer, die dürfen sich schon noch kreativ entfalten, aber es sind halt immer so bestimmte Zonen auf dem Spielfeld, wo du es darfst, ansonsten nicht mehr, das ist verboten, sage ich mal, ne? Was man ja auch verstehen kann aus einem taktischen Ansatz heraus, das kann ich alles nachvollziehen, ne? Aber deinen Ansatz kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen. Lieber Carsten.
Wobei, Richard, da will ich kurz einhaken, denn heute Morgen habe ich noch in meinem berühmten Recherchemodus Hermann Gerland, auch ein guter Bekannter von mir, wunderbarer Typ.
Okay.
Der hat auch nochmal jetzt sich geäußert im Rahmen seiner U21-Trainertätigkeit. Wann sollen wir denn anfangen zu dribbeln? Ja, wir müssen den Kindern, die 8 und 9 sagen, 9 Jahre alt sind, sagen, Mensch, dribbel doch mal. Also nur passen. Wenn die dann 17, 18 sind, dann werden die das Dribbeln nicht mehr erlernen. Also geht doch daran. Ja, da sind die Wurzeln. Es ist ein Kollektivspiel, ja, aber wenn du dribbeln lernen sollst, dann musst du das auch im Kleinkindalter beziehungsweise ganz zu Beginn deiner Fußballausbildung machen. Danach wird es nicht mehr funktionieren.
Sehr schön. Das sind genau die Stories, ne, die dieses Interview dann auch so wertvoll machen, ne, die, wo ich mir sicher bin, dass die Tifosi sich mega freuen werden über solche Sachen, die du uns hier erzählst, was ein Hermann Gerland da, wie heißt es, hinter den Kulissen sagt. Und ist natürlich auch ein Problem in gewissen Ländern, dass dass man sich vielleicht zu sehr auf eine Taktik in der Jugendentwicklung festlegt und dann einem so einen Spielertyp ein bisschen verloren geht. Ich meine, wir haben jetzt in Deutschland auch das Problem, dass man keine richtigen Mittelstürmer mehr hat, seit Miroslav Klose weg ist, ne? Und vorher war, wie du es selber sagst und auch der Hermann Gerland es gesagt hat, vorher hatten wir auch immer das Problem, dass die Deutschen nicht so wirklich diese Dribbelmaschinen hatten, ne? Also da war der Bernd Schneider, der weiße Brasilianer, und dann gab es erstmal gar nichts. Da kam Schmicks, gar nichts mehr. Ja.
Der gute alte Schmicks.
Ja, ja, genau. Ja. Okay, Carsten, du musst ja noch kurz weg, ne?
Ja.
Ich würde sagen, wir machen dann hier nochmal eine Pause und würden dann später nochmal weitermachen mit dem Interview. Ich entlasse noch kurz unsere Tifosi in die Pause und ja, du meldest dich dann später nochmal, oder wie machen wir es?
Ja, genau so machen wir es, ja. Kurze Pause nur für unsere Tifosi, wir sind ja gleich wieder.
Alles klar, gut. Liebe Tifosi, ihr könnt nochmal eure Synapsen lüften und ja, wir hören uns in einer kurzen Pause wieder bei Kaiserslautern neu, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de mit Carsten Fuß. Bis gleich, liebe Tifosi. So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder dabei. Calciosiamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Heute mit unserem Special Guest Carsten Fuß, der uns hier Rede und Antworten steht. Und ja, Carsten, wir gehen in den finalen Part dieses Podcasts.
Sehr gerne, sehr gerne. Finalissimo.
Genau, genau. Und ja, wir wollen mit einer Frage von unserem Patreons weitermachen. Und zwar möchte Florian Delle von dir wissen, welcher Spieler der Serie A ist für dich der am meisten unterschätzte? Das ist eine sehr spannende Frage. Bin ich auch gespannt, was du sagst.
Ja, die finde ich auch super interessant, die Frage. Mhm. Und so unterschätzt ist er ja gar nicht mehr. Also es gibt da vielleicht zuerst mal Sandro Tonali,
ja,
der ja in den letzten Wochen einen kometenhaften Aufstieg auch bei Milan hinter sich hat, nachdem er ja praktisch ein Jahr verloren hat, weil er diese Akklimatisierungsprobleme bei Milan hatte, aber jetzt eben zeigt, wie unglaublich wichtig, wie unglaublich großartig er spielen kann. Also ein Centrocampista tutto campo, also einer, der über das ganze Feld präsent sein kann und dort auch Akzente setzen vermag, die ruhenden Bälle alle wunderbar wieder in Bewegung setzt, sodass sie wertvoll werden. Sandro Tonali unterschätzt, das wird aber, glaube ich, nicht mehr lange so sein. Der wird seine Wertsteigerung mit Sicherheit in den nächsten Monaten erfahren. Dann gibt es auch so kleinere Spieler, beispielsweise Ramani von Neapel, der auch ganz lange gebraucht hat, bis er da reinkam, aber eben auch den richtigen Trainer brauchte. Zeigen, ja, ich bin der richtige Mann an der Seite von Koulibaly. Auch einer, der unter dem Radar gelaufen ist oder noch läuft. Und da gibt es mit Sicherheit noch ein oder zwei, die mir einfallen. Simeone, auch einer, der jetzt zuletzt ja trifft.
Wie am Fließband.
Wie am Fließband, ohne Ende, der in Cagliari offensichtlich fehl am Platze war.
Es gibt
Spieler, die brauchen eine entsprechende Umgebung, um wertvoll zu sein, um zeigen, was sie können.
Richtig.
Und dazu gehört er auch. Also da gehe ich dann auch bewusst mal in die Clubs, die nicht so im Fokus stehen in der Serie A. Denn ich denke, genau da findet man ja noch Spieler, die eventuell tatsächlich auch eine größere Zukunft noch vor sich haben, die man noch nicht entdeckt hat.
Genau, genau. Ja, wir hatten auch vor ein paar Wochen hatten wir ein Napoli-Special gemacht und da hatten wir auch über Rahmani gesprochen, wie wichtig er gerade ist und dass er auch einen erheblichen Anteil daran hat, dass Neapel gerade von der Tabellenspitze grüßt, ne?
Genau. Ja, genau. Das ist, ja, da sind wir uns dann schon gleich auch einig. Und wer natürlich auch, wenn wir jetzt bei Neapel bleiben, Anguissa hat schon auch eine sehr wertvolle Leistung gezeigt in der Periode, in der er jetzt da ist.
Schon so ein bisschen der Kessier von SSC Neapel, kann man sagen, von seinem Fähigkeitenprofil, ne?
Ja. Okay. Das kann man machen. Das kann man so sagen.
Okay, super. Ja, dann fragt Florian noch, welcher Spieler wird in den nächsten Jahren so richtig durchstarten? Also dann kann man ja schon mal raushören, dass du da auf jeden Fall schon mal Tonali auf deinem Zettel hast, der jetzt richtig durchstarten wird. Hast du vielleicht noch einen anderen Jungspund, der gerade schon so in deinem Radar ist, aber der jetzt gerade noch nicht so richtig durchgebrochen ist, aber von dem du dir noch viel versprichst? Gibt es da jemanden?
Ist ja kein Geheimnis, dass Vlahovic bei der Fiorentina, dass der schon auch hoch gehandelt wird.
Oh ja.
Und mit Sicherheit auch so weit kommen wird, wie man es ihm gemeinhin zutraut. Also der hat schon viele Qualitäten, die ein Mittelstürmer im Moment braucht. Und den sehe ich schon auch auf einem allerhöchsten Niveau dann performen. Wer könnte noch durchbrechen? Naja, das Thema ist natürlich, welche Position wir da betrachten. Ein verheißungsvoller Spieler in der U21 bei Neapel, ja, die tun sich im Moment schwer. Die haben nicht diese Spielzeit, die beispielsweise die jungen Spieler in der Bundesliga bekommen. Da muss ich sagen, das ist ein Thema, was in der Serie A leider nicht richtig angegangen wird.
Ja.
Da brauchen oder bekommen die jungen Spieler nicht die Einsatzzeit, die sie eigentlich bräuchten.
Ja, das ist richtig, was du sagst. Das hat auch schon dieses Inter-Talent, was gerade, wo ist es ausgegangen? Ich glaube, zum FC Basel, wie heißt der nochmal? Fällt mir jetzt nicht ein. Esposito, genau, perfekt. Esposito, der hat nämlich genau dasselbe gesagt wie du. Er hat genau diese Argumente gebracht wie du, dass man als junger Spieler in der Serie A, du machst ein, zwei Fehler und dann bist du raus aus dem Team, wochenlang. So können sich junge Spieler nun mal nicht weiterentwickeln. Und das ist ein großer Nachteil, den das italienische Oberhaus natürlich da mit sich trägt. Ne?
Ja. Das ist so. Und wer jetzt auf der Schwelle ist zum Durchbruch, ja, da haben wir eigentlich bei Juventus Turin immer mal wieder welche gesehen, aber die kommen dann eben auch nicht raus. Also Ken beispielsweise, für mich eher enttäuschend. Neues Ken. Da muss ich sagen, bin ich mir nicht sicher, ob der wirklich jetzt durchkommt. Ja? Dahin, wo er glaubt, hinzugehören.
Ja. Alright. Gut, dann lass uns mal zur nächsten Frage hüpfen. Die hat der Florian Meilinger gestellt. Und zwar will er von dir wissen, lieber Carsten, wo siehst du den Unterschied zwischen der Serie A und der Bundesliga? Weil die Deutschen ja erfahrungsgemäß immer so ein bisschen über die Serie A auch lästern, wie langweilig die ist, nur Defensivfußball. Du moderierst ja auch, wie ich mitbekommen habe, teilweise auch Bundesligaspiele, ne? Also denke ich mal, kannst du das eigentlich sehr gut beurteilen, wo du der Unterschied zwischen den beiden Ligen liegt, ob vielleicht überhaupt noch einer besteht, weil die Serie A immerhin aktuell die torreichste Liga ist in Europa.
Ja,
ne?
du nimmst meine Antwort vorweg. Was
Entschuldigung.
Machst du denn?
Ich schneid's raus, Carsten.
Ja, ich schneid das sofort raus. Wo sind wir denn hier? Ich bin doch schweinchenschlau. Nein, ein Blick auf die Zahlen, du hast es ja selber gesagt, aktuell mehr Tore, auch in der vergangenen Saison. Die Entwicklung in der Serie A ist eindeutig. Sie schießen mehr Tore, das heißt, Offensivfußball wird auch in die Tat umgesetzt. Der Unterschied zwischen Bundesliga und Serie A, ich meine, ja, ich, auf dem Bundesligaschiff segle ich auch schon seit 1991 mit. Ich kommentiere Bundesligaspiele jedes Wochenende oder stelle die Interviews dabei. Einen Punkt haben wir angesprochen. Es gibt mehr junge Spieler und die Geschwindigkeit in der Bundesliga ist zumindest bei den Spitzenteams noch höher als in Italien. Ja. Also da ist schon noch eine bemerkenswerte Veränderung nötig bei den Italienern, nämlich in puncto Schnelligkeit. Ja. Da sollten sie noch zulegen oder könnten sie noch zulegen. Mhm. Allerdings würde ich sagen, dass sich das Niveau wieder sehr stark angeglichen hat zwischen Italien und der Bundesliga. Mhm. Und ein Thema möchte ich in dem Zusammenhang auch noch mal vertiefen. Schauen wir uns die Trainer an, die in der Serie A aktiv sind oder auch im Ausland. In der Premier League, der vermeintlich besten Liga der Welt, waren es vorwiegend Italiener, die die letzten Meisterschaften gewonnen haben. Oder viele italienische Namen, ja, von Conte, Ancelotti, Ranieri können wir auch noch nehmen. Also auf diesem Feld, auf dem Feld der Trainer, haben die Italiener schon einen großen Vorteil. Italienische Trainer haben in den letzten 10 Jahren 15 internationale Titel gewonnen.
Wow.
Das ist top.
Ja.
Das ist der Top-Wert. Danach kommen die anderen Länder.
Ja.
Also insofern ist das schon, glaube ich, auch ein Fakt oder eine Komponente, die man in diesem Zusammenhang nennen muss.
Ja, bin ich gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Der Klopp und der Tuchel, die sind ja da gerade so die Fahne der Deutschen am Hochhalten, sag ich mal, in England.
Ja,
sieht auch schon sehr gut aus, was die da machen, ne? Tuchel Champions League gewonnen und der Klopp mit Liverpool auch grandios.
Ja.
Aber ja, wenn man dann so die letzten Jahre sieht, da haben die Italiener natürlich schon ordentlich abgeliefert. Ja, dann die nächste Frage. Findest du, dass sich der Kommentatorenstil von der älteren zur jüngeren Generation geändert hat? Also Florian Meilinger meint halt, ich höre, egal welche Sportart, sehr gerne Legenden aus den 90ern, wie Carsten und Günther Zapsu, also wie du siehst, ich bin nicht der Einzige, der dich als Legende bezeichnet, zu, weil sie für mich immer irgendwie eine Geschichte während der Übertragung erzählen. Die neue Generation ist etwas nerdiger, was nicht negativ gemeint ist, oder irrt er sich da?
Nein, da irrt er sich nicht, da hat er vollkommen recht. Mhm. Er hat vollkommen recht. Ob sie jetzt nerdiger sind, ja, vielleicht trifft es auch den auf den Fakt, ja. Mhm. Die Entwicklung ist auf jeden Fall eine rasante. Ich glaube, wir haben auch aktuell eine recht massive Ablösung von alten, alteingesessenen Hasen und eine junge Generation, die massiv nachkommt und gut ist. Ja, sehr gut ist, finde ich. Auch der Aspekt, sie gehen mehr ins Detail, sind nicht so erzählerisch. Ja, beispielsweise auch Fritz von Thun und Taxis.
Ja, auch ganz toller Mann. Ja, sehr gutes Beispiel.
Der eine Erzählattitüde hat beim Kommentar.
Ja.
Da, großartiger Kollege, toll. Ich bin jetzt nicht ganz auf der Schiene. Also ich bin nicht ausschließlich erzählerisch unterwegs. Das ist mir dann zu viel. Ich will schon auch nah am Spiel sein und bin es auch. Nur in dem Fall, wenn das Spiel es zulässt, nämlich wenn es langweilig wird, wenn keine Aktionen sind, dann finde ich, sind genau solche, nennen wir es mal Erzählmomente oder Momente gekommen, in denen man etwas anderes thematisieren kann. Und sei es eine Geschichte aus der Vergangenheit oder die um das Spiel herum sich weben können. Mhm. Aber wenn das Spiel halt nichts hergibt, dann ist für mich der Zeitpunkt auch gekommen. Ansonsten reite ich die Aktion so, wie sie geritten werden muss.
Mhm. Ja, du findest das schon in das passende Timing. Das habe ich auch so empfunden, definitiv. Genau, sehr schön. Ja, sehr schön, das auch mal von dir zu hören, wie du das siehst. Fand ich auch sehr spannend, die Frage vom Flo. Ja, die nächste, auch sehr interessant. Welche Periode war für dich die beste im italienischen Fußball? Und glaubst du, die Serie A kann nochmal daran anknüpfen? Was müsste sie dafür tun? Also es sind schon so drei kleine Fragen in einer verpackt.
Ja, die beste Phase des italienischen Fußballs. Gehen wir jetzt mal von den 30er Jahren weg, als ich 34 und 38 Weltmeister wurde. Und ja. Ehrlich gesagt, keiner von uns mehr so richtig auf der Platte hat.
Nicht wirklich, nein.
Nein, die 90er Jahre waren ja zweifelsfrei die besten, weil halt dort die beste Personaldichte herrschte. Soll heißen, von den deutschen Weltmeistern 1990 waren ja, glaube ich, 7 oder 8 in der Serie A. Ich muss es jetzt nochmal nachgucken, aber ein Großteil
waren schon viele da, ja.
Waren da, also Klinsmann, Völler,
Matthäus,
Brehme, genau. Klinsmann, ja, wir können das jetzt nochmal wissenschaftlich oder beziehungsweise
Jürgen Kohler, glaube ich, auch, ne? Der war bei Juve.
Jürgen Kohler,
Möller, Andi Möller,
ja. Mhm. Möller, Hässler,
ja.
Thomas Doll damals. Also, ja, es war alles in der Serie A. Mhm. Warum? Weil dort die besten Gagen gezahlt wurden. Mhm. Und waren dann eben auch Maradona haben wir ausführlich beleuchtet, Marco van Basten, Hullit,
Rijkaard.
Nico, Rijkaard. Also ja, ja. Wir hatten da Falcao, wir hatten da alles, was wirklich toll Fußball spielen konnte. Batistuta.
Oh ja, Batistuta.
Ja, wir hatten da ganz, ganz viele.
Ja, ja.
Edmundo, El Animal. Also ich könnte da jetzt ins Schwärmen geraten.
Ja, wir beide.
Ja, aber es hat sich dann eben gewandelt und zweifelsfrei spielen die besten Spieler dort, wo es die höchsten Gagen gibt. Mhm. Aber ich denke, und da würde ich sogar die Fußball-Bundesliga dann an dieser Stelle auch nochmal einfügen, es gibt auch Wege, die Liga attraktiv oder sich gut zu verstärken, guten Fußball zu spielen, ohne dass man die ganz großen Helden verpflichtet. Mhm. Und auf diesem Weg ist ja die Serie A auch wieder, ja, zu sagen, wir fördern den eigenen Nachwuchs und wir versuchen auch die Infrastruktur endlich mal wieder voranzubringen. Mhm. Denn das ist ja auch ein großes Thema und das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Zur WM 1990 wurden die Stadien modernisiert, wurde was getan. Mhm. Aber seitdem gibt es nur wenige Ausnahmen, also Udinese, Sassuolo. Mhm. Und wen haben wir noch? Atalanta.
Juve hat ja auch
Juve als Großclub, aber ansonsten ist ja von den Großen, also die Roma, Napoli, die beiden Mailänder Vereine, da ist ja nichts, was die Infrastruktur betrifft.
Zumindest also sind jetzt die Weichen zumindest mal gelegt worden. Ne?
Ja.
Ich habe gesagt, also zumindest versucht man jetzt bei der Roma und bei den Mailänder Vereinen jetzt ein neues Stadion zu bauen, da geht es schon mal in die richtige Richtung. Aber dauert natürlich auch noch ein paar Jahre, klar.
Ja, und ich bin mir auch nicht sicher, ob man nicht das San Siro aufpimpen sollte, weil es eben dann doch schon auch ein Stadion ist, was einfach von dieser Historie lebt und eine Aura verströmt. Jedes Mal, wenn ich hinkomme, bin ich fasziniert.
Ja.
Aber gut, das führt jetzt vielleicht zu weit weg.
Ja, ja, geht.
Ja. Die Fragen waren ja, wann oder wie kommt der italienische Fußball oder die Serie A speziell
genau
wieder weiter nach vorne.
Mhm.
Und da wäre eben der letzte Aspekt, den ich nochmal reinwerfen möchte, die Internationalisierung. Also sie brodeln immer noch in ihrer eigenen Suppe, in ihrer eigenen Pasta und könnten mehr Einflüsse, ja, sie könnten mehr Einflüsse von außen zulassen. Mhm. Das würde dem italienischen Fußball gut tun. Mhm. Manchmal ist da die Arroganz, die Überheblichkeit, ja, wir wissen alles besser. Mhm. Macht mal ein Fenster auf, macht mal eine Tür auf und holt euch woanders auch mal Inspiration.
Okay. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du da anführst, dass man auch mal über den Tellerrand hinausschaut, über den Tellerrand der Pasta. Ne?
Ja,
genau.
So soll es sein.
Alright, dann kommen wir zur letzten Frage für heute, lieber Carsten, aber die hat es natürlich auch in sich, ja, weil wir wollen natürlich wissen, du als Moderator, der da ganz nah dran ist, wer holt dieses Jahr den Scudetto, wer steigt ab und wer kommt in die Champions League?
Ja, seid ihr denn wahnsinnig?
Ja.
Ich weiß nicht mehr.
Ja, liebe Tifosi, wenn ihr wissen wollt, wen unsere Moderatorenlegende Carsten Fuß auf Platz 1 in der Serie A sieht und wer in die Champions League kommt und absteigt, dann werdet Patreon, unterstützt uns bei Patreon, da bekommt ihr noch mehr Bonusmaterial zu unserem Podcast, was behind the scenes abgeht und wie gesagt, hier so Zusatzfragen, die dann unseren Unterstützern exklusiv zur Verfügung stehen. Daher haben wir den Podcast hier an dieser Stelle geschnitten. Und ja, wir freuen uns auf euren Support und ja, wir machen weiter im Programm. Carsten, es war mir eine große, große Ehre und eine Riesenfreude, mit dir dieses Interview aufzunehmen. Vielen Dank nochmal von meiner Stelle aus, von meinem Kollegen René, der sich so ärgert, dass er heute nicht dabei sein durfte. Der hat sich auch richtig
gefreut. Dann sagen wir jetzt René, non ti arrabbiare. Sarà per la prossima volta.
Den ersten Teil des Satzes habe ich verstanden. Er soll sich nicht ärgern und irgendwas mit nächstes Mal.
Es wird ein nächstes Mal geben.
Sehr gut, sehr schön. Das freut mich dann umso mehr. Ja, Ihnen natürlich auch und auch unsere Tifosi. Ich bin mir sicher, dass die sich extrem freuen werden über dieses Interview von dir. Und ja, dann schauen wir mal, wann unsere Wege wieder zusammenführen werden. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Lieber Carsten, und ja, ich wünsche dir dann bis dahin eine gute Zeit. Mach so weiter, moderiere genauso weiter, wie du es bisher gemacht hast. Es ist eine Riesenfreude, da zuzuschauen und zuzuhören. Und ja, liebe Tifosi, dann würde ich sagen, machen wir diesen Podcast zu. Carsten, falls du noch was an deine Anhängerschaft loswerden möchtest.
War ein schönes Gespräch, eine schöne Erfahrung. Vielen Dank.
Ja.
Danke von meiner Seite. Mhm. Quindi, statemi bene. Alla prossima.
Ah, das geht runter wie Öl. Das von Carsten Fuß im eigenen Podcast zu hören. Das geht mir runter wie Öl. Liebe Tifosi, ich sage auch alla prossima. Ci sentiamo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But,
Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werner's Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Calcio's Jamo Neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de.